Ja, noch einmal einen wunderschönen guten Abend, auch für alle, die vielleicht jetzt noch später dazugekommen sind. Ich habe einige gesehen, die jetzt noch zu uns gestoßen sind. Herzlich willkommen auch alle diejenigen, die wieder live zugeschaltet sind im Internet. Schön, dass Sie dabei sind zu unserem letzten Vortrag von Operation Blueprint. Einem Vortrag, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, schon seit einiger Zeit. Von dem ich glaube, dass er etwas, jedem von uns etwas mitgeben kann, egal wo wir stehen, egal was unsere persönliche Situation ist. Wir möchten sprechen über die dritttraurigste Geschichte in der Bibel. Bevor wir damit anfangen, möchte ich noch kurz erwähnen, vielleicht denken Sie, naja, jetzt haben wir 3 Wochen uns mehr oder weniger oft versammelt hier, haben die Bibel studiert, das kann ja nicht einfach so aufhören, das ist ja heute schon angeklungen. Es gibt Möglichkeit, bei anderen Veranstaltungen mit dabei zu sein. Wir haben jeden Samstagvormittag hier am Sabbat Gottesdienst, wir haben jeden Dienstagabend hier ein Studium, wo wir uns mit der Kirchengeschichte, Adventgeschichte des 19. Jahrhunderts beschäftigen und mit der Offenbarung. Und wir sind gerade in Offenbarung 14, das ist ein guter Punkt einzusteigen. Wir werden in den nächsten Wochen mit der dreifachen Engelbotschaft aus Offenbarung 14, Vers 6 beginnen. Da sind Sie herzlich zu eingeladen, auch über den Livestream alles zu verfolgen auf julmediatv.de. Also es gibt mehr zu studieren. Doch jetzt wollen wir uns dieser dritttraurigsten Geschichte der Bibel zuwenden. Und bevor wir das tun, wollen wir auch ein letztes Mal noch einmal zur Ruhe kommen und Gott bitten, dass er bei uns ist mit seinem guten Heiligen Geist. Lieber Vater im Himmel, hab du herzlichen Dank für all das, was du für uns getan hast und für all das, was du jetzt gerade tust und noch tun wirst. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du ein liebender Gott bist. Ein Gott, der sich um uns sorgt, der Gedanken des Friedens um uns hat. Hab Dank, dass du alles daran gesetzt hast, um uns wieder zu dir zurückzubringen. Wir möchten dich bitten, dass wir jetzt etwas lernen dürfen. Und vor allem, dass es nicht nur ein intellektuelles Wissen sein wird, sondern dass wir in unserem Herzen angesprochen werden von deinem guten Geist. Dass wir angesprochen werden, eine Entscheidung für dich zu fällen, koste es, was es wolle, weil du unser Leben bist, weil du unsere Lösung bist, weil du unsere Weisheit bist. Und so bitten wir dich, dass du alles Störende fernhältst und dass du sehr deutlich und sehr praktisch zu uns sprichst, jetzt in diesem Moment. Im Namen Jesu. Amen. Ein letztes Mal wollen wir ihn zitieren und bei keinem Thema war wohl dieses Zitat so passend wie beim heutigen, heute Abend, beim letzten Thema. Winston Churchill hat gesagt, wahrscheinlich können wir es fast schon auswendig, oder? Die meisten Menschen stolpern irgendwann in ihrem Leben über Wahrheit. Die meisten springen auf, klopfen sich ab und eilen weiter, als wäre nichts passiert. Und wenn Sie heute gut aufpassen, jetzt in den nächsten Minuten, werden Sie sehen, wie sehr dieses Zitat nicht nur mit einer Geschichte in der Bibel zusammenhängt, sondern auch hoffentlich nicht mit unserem Leben, aber so oft in unserem Leben beobachtbar sein kann. Die dritttraurigste Geschichte in der Bibel. Vielleicht haben Sie sich gefragt, ja, wer in der Welt hat das denn ausgerechnet? Wer kann denn bestimmen, was die dritttraurigste Geschichte in der Bibel ist? Und natürlich, das ist ein bisschen subjektiv. Aber ich denke, nach dem heutigen Abend, wenn wir alle zustimmen, dass das wahrscheinlich wirklich die dritttraurigste Geschichte in der Bibel ist. Und wenn man eine dritttraurigste Geschichte in der Bibel hat, was hat man außerdem? Man muss wohl eine traurigste haben und eine zweitraurigste. Ich weiß, ob es noch eine viertraurigste gibt, wahrscheinlich, aber man muss zwei andere Geschichten haben, die wahrscheinlich noch trauriger sind. Mich würde mal interessieren, einfach so ins Blaue hineingesagt, was würden Sie denken oder nach Ihrem Empfinden, was ist die traurigste Geschichte in der Bibel? Die Vernichtung der Menschen vielleicht? Am Ende des Millenniums, okay? Sieht man noch eine? Die Geschichte von Judas? Die Kreuzigung von Jesu? Traurigkeit entsteht ja dann, wenn negative Konsequenzen eine Rolle spielen, oder? Und die Geschichte in der Bibel, die vielleicht die traurigste überhaupt ist, das ist natürlich etwas, was man diskutieren kann, aber wenn man die Gesamtkonsequenzen betrachtet, wahrscheinlich doch die traurigste war. Das ist die Geschichte von diesem Baum. Die Geschichte, wie eine vollkommene, perfekte, sündlose Welt mit vollkommenen, perfekten, sündlosen Menschen, die ungehinderte Gemeinschaft mit Gott hatten. Ohne jeglichen Grund, ohne Zwang, ohne dass irgendeine innere Tendenz sie dazu getrieben hätte, wie das bei uns manchmal ist, nicht wahr? Die wir mit einer gefallenen Natur geboren sind. Die einfach gegen alle Logik, gegen alle Beweise der Liebe Gottes, aufgrund einer völlig unbewiesenen Aussage einer einzelnen Schlange, all das verloren haben und so schnell nicht wieder zurückbekommen konnten. Und diese eine Geschichte, die zieht sich bis in unser heutiges Leben fort. Alle anderen Geschichten der Bibel, die dann kommen nach 1. Mose 3, sind eigentlich nur Reaktionen auf diese Geschichte, oder? Im Himmel herrschte abgrundtiefe Trauer, als Menschen sich gegen Gott und für die Sünde entschieden, und zwar in einer Art und Weise, die die Sünde von Generation zu Generation weitertrug durch die Vererbung von Tendenzen. Die zweittraurigste Geschichte ist dann sicherlich die Geschichte, die direkt als Reaktion darauf geschehen musste. Nämlich, dass Gott selbst in der Form eines Menschen, als Mensch geworden, auf diese Erde kam, um Liebe zu lehren, Freundschaft, Freundlichkeit, einen gütigen Charakter, um die Wahrheit zu lehren, um Menschen daran zu erinnern, wie Gottes Reich eigentlich wirklich ist, dass genau dieser Mensch, Jesus Christus, der genaue Ausdruck Gottes, der genaue Ausdruck der Wahrheit, der von sich sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass er von Menschen, die das nicht einmal begriffen hatten, ans Kreuz genagelt worden ist. Eine Geschichte, die an sich so intensiv und so traurig ist, dass jedes Mal, wenn man darüber nachdenken kann, wirklich intensiv nachdenkt, eigentlich die Tränen kommen könnten. Aber heute wollen wir nicht so sehr sprechen über die traurigste Geschichte, über die Tatsache, dass der Mensch gefallen ist in die Sünde. Und auch nicht so sehr über die zweittraurigste Geschichte, dass es ein immenses Opfer gebracht hat, um diese Sünde wieder zu reinigen aus unserem Leben. Wir wollen heute über die dritttraurigste Geschichte sprechen. Und diese dritttraurigste Geschichte in der Bibel beginnt im Land Spanien. Und einige gucken jetzt ganz verwundert. In Spanien wurde ein Mann geboren, von dem wir relativ wenig wissen, was seine Jugend, seine Kindheit betrifft. Wir wissen im Prinzip nur, dass er aus Spanien kam und dass er nicht Bürger des damals herrschenden Weltreiches war. Wir wissen von ihm, dass er irgendwann im Laufe seines jungen Lebens in die Armee eingetreten ist. Ja, viele junge Männer gehen zur Armee. Und so ging er in die Armee. Es handelte sich um eine römische Legion. Dieser spanische Mann, junger Mann, war ein guter Kämpfer. Er zeichnete sich aus durch Stärke, durch Mut, durch Disziplin. Und so ist er in der römischen Armee relativ schnell aufgestiegen. Er hat verschiedene Ämter durchlaufen, bis er irgendwann General geworden ist. Und wir kennen die Namen einiger dieser Generäle aus den römischen Legionen. Und als General war er sehr erfolgreich und hat große Siege errungen, ist auch vom Kaiser selbst geehrt worden. Eines Tages, so berichtet uns die Geschichte, ist er nach Rom gerufen worden und die Generäle haben dort in Rom dann, wenn sie Siege erfochten haben, Preise bekommen. Der höchste Preis im antiken Rom war der Lorbeerkranz. Und die Geschichte sagt uns, dass dieser spezifische General, als er vom Kaiser den Lorbeerkranz überreicht bekommen hat, voller Demut den Lorbeerkranz von seinem Haupt genommen hat und dem Kaiser zu Füßen gelegt hat. Der Kaiser hat diesen General sehr geschätzt und ihn sehr gemocht. Und weil er mittlerweile schon General gewesen war und es gibt meistens nicht viel mehr Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man ein General schon ist. Und dieser Mann aber sein Leben nicht im Militär verbringen wollte bis ans Lebensende, hat er sich umgeschaut, ob es noch eine Möglichkeit gibt, vielleicht eine andere Karriere einzuschlagen. Und wie das manchmal so ist, Vitamin B spielt eine gewichtige Rolle. Er hatte das Auge geworfen auf eine schöne, junge Frau, die sehr, sehr jung war. Sie war 13 Jahre alt. Er war schon seinen 30ern, damals war das durchaus üblich. Und diese Frau war interessanterweise die Tochter des Kaisers. Und jener spanische General, der mittlerweile aufgrund seiner Verdienste das höchste Geschenk bekommen hatte, das man damals als Nicht-Römer im Römischen Reich haben konnte, nämlich er hat vom Kaiser die Freiheit geschenkt bekommen. Er war als freier Staatsbürger Roms. Dieser General hat tatsächlich eine Tochter des Kaisers geheiratet. Und naja, wenn man heiratet, die Tochter des Kaisers, dann kann man ein größeres Hochzeitsgeschenk vermuten, nicht wahr? Und so hat auch der Kaiser gedacht, naja, also wenn schon meine Tochter heiratet, dann kann ich das nicht lumpen lassen, dann muss ich auch eine würdige Mitgift sozusagen geben. Und als Kaiser gibt man nicht einfach nur einen Schein für das Regal oder einfach, nicht wahr, was für den Haushalt. Als Kaiser hat man die Möglichkeit, dem Stiefsohn sozusagen, dem Schwiegersohn, eine Provinz zu schenken. Ja. Es gab ja genügend, im römischen Weltreich war er groß genug. Und so hat er ihn zum Statthalter einer ganzen Provinz ernannt. Und das war natürlich großartig. Der Kaiser war klug genug, eine weiter entfernte Provinz zu nehmen, für den Fall, dass er nicht so geeignet ist als Statthalter, also damit es da nicht so viele Probleme nahe Rom gibt. Und im Grunde genommen war das Geschenk eigentlich gar nicht so wirklich toll, denn die Provinz, die ihm übergeben worden war, war eine, die bekannt war dafür, dass die dortigen Bewohner ganz besonders immer wieder gerne Revolutionen und Rebellionen angestiftet haben. Und das ist immer so das ist der Horror für jeden Statthalter, nicht wahr? Man liebt so die ruhige Bevölkerung, aber nicht die, die ständig auf die Straßen geht. Und als er dann zum ersten Mal in jene Region gereist ist, hat er das gemacht, was jeder Statthalter tut, wenn er in die Provinz hineinkommt. Er ist mit einer großen Parade durch das Land marschiert, mit allen militärischen Zeichen, und zwar mit diesen großen römischen Standarten. Das war keine kluge Idee, denn die Bewohner jener Provinz mochten weder die Römer und noch gar nicht deren Religion, die auf diesen Standarten abgebildet waren, diese Adler und die Sonnen und so weiter. Naja, jedenfalls noch am ersten Tag seines Statthaltertums hat es direkt einen Aufruhr gegeben in dieser Provinz wegen jenen Standarten. Und unser Held der Geschichte war natürlich kein Mann von Worten, sondern Mann von Taten. Er kam ja vom Militär, war jetzt kein Diplomat und hat gesagt, naja, also wenn die rebellieren, dann zeige ich denen gleich mal, wo der Hammer hängt, und hat sein Militär losgeschickt. Und gleich mal ein bisschen für Ruhe gesorgt, hat das aber nicht geschafft. Und er war sehr erstaunt, dass, obwohl er mit militärischen Mitteln losgeschlagen hat, die Leute sich einfach nicht ruhig kriegen lassen wollten. Und als er das eingesehen hat, dass er sonst einen Massenmord hier veranstalten muss, ist er eingeknickt, hat gesagt, okay, dann nehme ich die Standarten weg. Und hat ab dem ersten Tag seine Regierung darauf dann geachtet, jene Bewohner dieser Provinz nicht zu beunruhigen. Vielleicht hat jemand schon eine Ahnung, von welchem Statthalter heute Abend die Rede ist. Es war ein Statthalter, der nicht in Dakien gewesen ist und auch nicht in Mazedonien. Und auch nicht in Mauretanien, sondern in Judäa. Und sein Name war Pontius Pilatus. Lange Zeit hat die Wissenschaft überhaupt gezweifelt, dass es jenen Pontius Pilatus gegeben hat, bis man vor etlichen Jahren hier diesen Stein gefunden hat in Caesarea. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Wenn Sie gut lesen können, dann sehen Sie hier Pilatus. Sehen Sie das? Den Rest des Textes hat man versucht zu identifizieren, gibt verschiedene Varianten, was es bedeutet. Aber seit diesem Fund glauben jetzt auch die Wissenschaftler, die glauben ja nie der Bibel, die brauchen immer noch was extra, nicht wahr? Als ob die Steine mehr inspiriert wären als die Bibel. weiß man jetzt, die Bibel hat recht, diesen Pontius Pilatus hat gegeben, man hat weitere geschichtliche Dinge über ihn herausgefunden. Und Pontius Pilatus ist eine hoch, hoch interessante Figur. Wir wollen unsere Geschichte beginnen, indem wir uns zurückversetzen, fast 2000 Jahre, an seinen Ort, wo er dort in Jerusalem regiert hat. Es war Freitagmorgen. Und als Statthalter wusste er, jetzt die nächsten Tage sind anstrengend, jetzt gibt es nämlich Volksfest. Also Volksfest nicht bei uns wie in Stuttgart. Die Juden kamen da nicht zusammen, um sich zu besaufen, sondern ein religiöses Fest zu haben. Aber trotzdem, was das Volksfest damals mit dem Volksfest von heute zu tun hat, da sind viele Volksmengen. Und wo viele Volksmengen sind, da gibt es vielleicht Unruhen, nicht wahr? Da muss man für Ordnung sorgen. Und er wusste schon, die nächsten Tage wären anstrengend. Und so wollte er vielleicht noch ein bisschen länger schlafen an jedem Freitagmorgen. Haben Sie das schon erlebt? Sie wollen ein bisschen ausschlafen noch, sich stärken für die nächsten Schwierigkeiten, die es so gibt. Und früh am Morgen ist zwar nicht der Wecker geklingelt, den gab es damals noch nicht, haben die Römer noch nicht erfunden, aber irgendwann im Laufe des frühen Morgens, als er noch in seinen süßesten Träumen war, vielleicht hat er von Rom geträumt oder davon, dass er versetzt wird in eine schönere Provinz, vielleicht nach Nordafrika oder, ich weiß nicht, nach Germanien vielleicht oder so. Jedenfalls hat er war noch in seinen süßesten Träumen, als er geweckt wird von seinem Bediensteten und sagt, du, pass mal auf, es tut mir leid, aber die Juden stehen schon wieder vor der Tür und jammern und klagen, da ist was los. Und er hat sich vielleicht noch irgendwie kurz schnell gewaschen, sich angekleidet und mit halb verschlafenen Augen hat er gefragt, ja, was ist denn los? Die Bibel berichtet uns in Johannes 18, Vers 28, sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Das Prätorium war jener Ort dort, wo er regiert hat, wo auch die Verhandlungen stattfanden. Es war aber noch früh, vermutlich war die Sonne noch gar nicht aufgegangen. Und sie selbst, die Juden, betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden. Die Juden hatten ja mit allem, was heidnisch war, wie wir schon gesehen haben, nichts am Hut, sondern das Passa essen können. Also der Pilatus, halb verschlafen, steht dort im Morgengrauen und fragt, ja, was wollt ihr denn? Aber die kommen nicht mal zu ihm. Die stehen draußen vor der Tür und sagen, tut uns leid, du musst zu uns kommen, weil wenn wir nur einen Fuß über die Schwelle setzen, dann können wir das Passa nicht mehr essen, weil du bist unrein. Komm bitte zu uns. Oh, diese Juden. Was habt ihr? Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Die Juden, die Führer des Volkes damals, hatten einen Menschen mitgebracht, den Pontius Pilatus wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Er mag vielleicht von ihm gehört haben, denn seit einigen Tagen war schon etwas los in Jerusalem. Aber da ständig was los war dort, hat er vielleicht sich das auch nicht groß was bei gedacht. Es gab ständig irgendwelche Leute, die was von sich behauptet haben und die Nachfolger gehabt haben. Und so sieht er diesen Menschen dort und sagt, okay, lass es uns schnell machen, ich bin müde, es gibt noch viel zu tun heute. Was ist die Anklage? Ja, hat er jemanden umgebracht, hat er eine Frau vergewaltigt, was ist los? Dann können wir das Strafmaß festlegen, fertig, aus. Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Jetzt, was ist das für eine Antwort? Sie hätten noch sagen sollen, was er für ein Verbrechen begangen hat, nicht wahr? Statt ein Verbrechen zu benennen oder irgendeinen Grund, sagen sie, vertraust du uns nicht? Also wir sagen, er ist ein Übeltäter. Und wenn wir sagen, er ist ein Übeltäter, dann ist er ein Übeltäter. Ja, das ist eigentlich das Eingeständnis von, es gibt keinen Grund. Wenn er klar bei Sinnen gewesen wäre, hätte er jetzt schon gesagt, also pass mal auf, entweder ihr nennt mir einen Grund oder ihr macht euch schön wieder von dannen, ja? Ich habe Besseres zu tun, als jetzt hier nur irgendwie so Streitigkeiten zu schlichten. Gibt's einen Grund. Aber die Geschichte ging anders weiter. Da sprach Pilatus zu ihnen, also wenn ihr ein Problem mit ihm habt, nicht wahr? Ihr mir kein Problem nennen könnt, so nehmt ihr ihn und richtet nach eurem Gesetz. Es gibt ja, ihr habt das Gesetz des Mose, nicht wahr? Wenn einer was das gemacht oder jenes gemacht hat, dann muss er so viel bezahlen und das tun, solche Opfer bringen und so weiter. Das könnt ihr auch alleine machen. Deswegen müsst ihr mich nicht wecken. Hat jemand von uns schon mal erlebt, dass er früher morgen aus dem Bett geklingelt worden ist für irgendeine Lappalie? Wie fühlt man sich da? Ja, da kommt so ein Ärger auf, nicht wahr? Irgendwelche Lächerlichkeiten, Nebensächlichkeiten. Weswegen muss ich jetzt aufstehen? Ja? Mach das doch selbst. Aber dann sagen die Juden, wir dürfen niemand töten. Und jetzt wusste Pontius Pilatus, hier geht es um etwas Größeres. Hier geht es nicht darum, dass einer den anderen beleidigt hat. Die wollen ihn umbringen und für Tod, auch im Römischen Reich, musste man schon mal gute Gründe haben, bevor man jemanden umbringt, oder? Also er merkte, es ist doch keine Lappalie. Es ist was Ernstes. Die Bibel sagt, damit Jesu Wort erfüllt wurde, dass er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. All das wusste Pontius Pilatus überhaupt gar nicht. Also er merkt, die Sache lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Eigentlich hat er gar keinen Bock gehabt, keine Lust gehabt. Aber jetzt merkt er, okay, das ist doch ernster. Jetzt sollte ich mich vielleicht doch mal mit der Sache beschäftigen. Schauen wir mal, was wir rausfinden. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, okay, du hast gehört, was die sagen. Bist du der König der Juden? Das ist auch eine Fangfrage, nicht wahr? Als König, die Juden hatten kein Königreich mehr in der Form. Es gab zwar einzelne kleine Königreiche, aber die Juden als Ganzes hatten kein gemeinsames Königreich mehr. Und wenn jemand so aufsteht und so politische Macht in Anspruch nimmt, dann hätten auch die Statthalter von Rom da was mit zu sagen gehabt, nicht wahr? Also bist du der König der Juden? Und die Antwort ist interessant. Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Jesus stellt ihm eine einfache Frage, die mitten ins Herz trifft. Die Frage auf Deutsch oder in unserer Sprache umformuliert ist, interessierst du dich für mich, weil du ein echtes Interesse hast? Oder wiederholst du das, was andere gesagt haben, einfach weil du jetzt hier deinen Job fertigstellen möchtest? Er kannte die Person nicht, aber wir wissen, wer die Person war, mit der er gesprochen hat. Er hatte mit Jesus Christus gesprochen, von dem die Bibel sagt, dass er Gottes Sohn ist und dass in Jesu Worten eine unglaubliche Kraft ist. Die Bibel nennt Jesus sogar das Wort. Und wir dürfen wissen, dass wann immer Jesus gesprochen hat, etwas am menschlichen Herz begonnen hat zu wirken. Der Pontius Pilatus ist quasi, ohne dass er irgendwie das wollte, plötzlich in Kontakt mit Jesus gekommen. Und er merkt, dieser Jesus ist irgendwie anders. Der interessiert sich nicht für Politik, der interessiert sich, ob ich, Pontius, ein eigenes Interesse an ihm habe. Lieber Freund, liebe Freundin, manchmal stolpern wir auch so in irgendwelche biblische Themen hinein. Jemand hat uns mitgenommen, wir wollten vielleicht gar nicht mitkommen. Oder wir haben jetzt gerade mal eingeschaltet, weil uns jemand 7-mal eine Textbotschaft gegeben hat, schalte doch mal ein. Und plötzlich sind wir konfrontiert mit diesem Jesus. Und Jesus stellt uns diese einfache Frage, interessierst du dich selbst für mich oder wiederholst du das, was andere gesagt haben? Und als Pontius Pilatus darüber nachdenkt, und der Heilige Geist anfängt, an seinem Herzen zu wirken, dass es da etwas gibt, was für ihn wichtig wäre, widersetzt er sich. Er sagt, bin ich denn ein Jude? Ja? Er traut der Sache nicht. Er blockt ab, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Fang bloß nicht an, mich zu hypnotisieren oder so zu manipulieren. Ja, ich bin distanziert. Liebe Freunde, der erste Fehler, den Pontius Pilatus gemacht hat, war, dass als Jesus zu ihm sprach und offensichtlich der Heilige Geist begonnen hatte, an seinem Herzen zu wirken, als er darüber nachgedacht hat, ja, könnte Jesus vielleicht wirklich der König der Juden sein, als er gesehen hat, dass da etwas in ihm wirkt, er diesem Wirken sich widersetzt hat. Manchmal passiert es in unserem Leben, dass wir merken, dass irgendeine höhere Macht an unserem Herzen wirkt. Ich weiß nicht, ob das jemand von uns schon mal erlebt hat. Ich habe das erlebt. Dass ich gemerkt habe, Gottes Geist wirkt an mir. Er wirkt an meinem Gewissen. Er sagt mir, etwas ist falsch. Er sagt mir, das müsste ich tun. Er sagt mir, was auch immer. Und manchmal passiert es in unserem Leben, dass wir, obwohl wir merken, jemand spricht dort zu mir, jemand schiebt mich in eine Richtung. Er sagt, jemand lädt mich ein, etwas zu tun. Der Heilige Geist spricht zu mir. Manchmal passiert es, dass wir da zurückweichen und dem widerstehen. Aber Jesus gibt noch nicht auf. Jesus weiß, dass Pontius Pilatus wahrscheinlich von all den Dingen, die wir hier studiert haben, noch nie etwas gehört hat, hatte keine Bibel in Hand, hat noch nie eine Bibelstunde bekommen, war niemals bei Operation Blueprint. Er war absolut ein unbeschriebenes Blatt. Und so sagt ihm Jesus das, worum es geht. Er sagt ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Pilatus, du kennst nur Legionen, Provinzen, Kaiserreiche, aber ich kenne ein Reich, das kennst du noch gar nicht. Es gibt etwas, was du kennenlernen darfst. Lieber Freund, liebe Freundin, vielleicht kennst du nur deine Arbeit, nur deine Freunde, nur die Politik oder dein Hobby. Aber es gibt noch etwas, was außerhalb dieses Reiches ist. Jesus sagt, Pilatus, du kennst nur das Reich, wo man mit Schwertern kämpft, nicht wahr? Wer mehr Soldaten in seiner Legion hat, der wird Kaiser. Das ist die Art und Weise, wie du es kennst. Aber in meinem Reich gibt es ganz andere Prinzipien. Du kannst dir sicher sein, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann hätten meine Jünger gekämpft. Und glaube mir, die hätten es wirklich gewollt. Der Petrus, der wäre ja fast dabei, nicht wahr? Den musste ich noch gerade so zurückziehen. Übrigens noch ein Beweis, dass wer immer das Christentum mit Staatsgewalt verbindet, nicht mehr sich im Reich Gottes befindet. Und Jesus sagt, ich habe ein Reich, von dem du noch nichts kennst. Aber wisse, ich kenne dieses Reich und ich kann dich dorthin bringen. Und Pilatus war nicht dumm. Der hat das gehört und gesagt, so bist du also ein König. Also du bist schon ein König, nicht so ein König, wie ich es kenne, aber du bist ein König. Und ein König im antiken Denken, heute kennen wir Könige ja nur noch aus der Boulevardpresse, nicht wahr? Die irgendwie dafür bekannt sind, dass sie irgendwelche Skandale haben. Aber damals war ein König jemand, der Autorität hatte, dem man gehorchen musste, der das Leben mitbestimmt hat. Und er sagt, du bist also ein König, jemandem, dem man Autorität zumisst, jemand, dem man sich unterwerfen kann. Du bist also jemand, dem man folgen kann, der mein Leben regieren kann. Ja oder nein? Jesus sagt, du sagst es, ich bin ein König. Und ich sage dir, was für ein König ich bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich was tue. Der Wahrheit Zeugnis gebe. Was ist ein Zeugnis geben? Was bedeutet das, Zeugnis geben? Etwas bezeugen. Jesus befindet sich in einer Gerichtsverhandlung, als Angeklagter eigentlich, aber auch als Zeuge. Er bezeugt, was er möchte, was seine Idee ist. Und er sagt, ich bezeuge die Wahrheit. Mein Königreich ist das Königreich der Wahrheit. Nicht das Königreich von Rom oder von Medo-Persien oder von Babylon. Mein Königreich ist das Königreich der Wahrheit. Und Wahrheit ist genauso ein Königreich wie Rom. Genauso ernsthaft. Nicht einfach nur eine metaphysische Idee, es ist ein echtes Königreich mit einem König und ich bin der König. Interessierst du dich für Wahrheit, Pontius Pilatus? Interessierst du dich für die Wahrheit, lieber Freund, liebe Freundin? Es gibt einen König im Reich der Wahrheit. Pontius Pilatus ist buchstäblich über die Wahrheit gestolpert. Der wollte das nicht. Der ist nur aufgestanden, weil ihn jemand geweckt hat. Er wollte nur das Problem schnell lösen, aber er ist buchstäblich über die Wahrheit gestolpert. Die Wahrheit stand vor ihm und hat gesagt, ich bezeuge die Wahrheit. Und wisse, Pontius Pilatus, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und damit meine ich nicht, Pontius Pilatus, die Stimme, die ich gerade mit dir spreche, sagt Jesus, denn die hörst du sowieso. Aber wenn du aus der Wahrheit bist, wenn du aufrichtig bist, auch wenn du nichts von der Bibel weißt, auch wenn du keine Ahnung von Religion hast, aber wenn du aufrichtig bist, wenn du die Wahrheit suchst, wenn du an der Wahrheit gefallen hast, wenn du Liebe zur Wahrheit hast, dann hörst du jetzt gerade eine Stimme an deinem Herzen, an deinem Gewissen, die sagt, Pontius, das ist die Wahrheit. Folge dem. Und Pontius Pilatus, bin ich mir ganz sicher, hat gespürt, was der sagt, es stimmt. Ich höre tatsächlich eine Stimme. Ich höre so eine leise Stimme, die an meinem Herzen anklopft und sagt, hallo Pontius, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Hallo Pontius Pilatus, ich bin da. Mach mir auf. Und Pilatus ist jetzt wirklich interessiert. Und so stellt er die Frage aller Fragen, die größte Frage, die ein Mensch gestellt hat in der Gegenwart Jesu, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er fragt die einfache Frage, was ist Wahrheit? Und er ist nur noch einen Zentimeter von der Antwort entfernt. Niemals zuvor war eine Antwort so nahe bei der Frage. Er fragt, was ist Wahrheit? Und ob Jesus gesagt hätte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, oder den gleichen Gedanken anders formuliert hätte, das wissen wir nicht. Aber in dem Moment, als Jesus seinen Mund aufmacht, um die Frage zu beantworten, denn glauben wir, Jesus wollte die Frage beantworten? Der wollte die beantworten. In dem Moment, als Jesus den Mund aufmacht, um die Frage zu beantworten, da klopft das wieder da hinten an der Tür, nicht wahr? Und statt zuzuhören, dreht er sich um. Die Bibel sagt, und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihm, ich finde keine Schuld an ihm. Er fragt die Frage, was ist Wahrheit? Jesus sagt, und er geht raus und sagt, hey, wisst ihr was? Alles klar, keine Schuld. Wir machen das so. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus da stand und gesagt hat, ich wollte es dir gerade sagen. Wie oft geschieht es, dass wir in dem Moment, wo Gott zu uns sprechen möchte, wir uns ablenken lassen von irgendetwas anderem und nicht hören, was Gott uns sagen möchte. Wir stellen die richtigen Fragen. Wir sagen, Gott, was bedeutet das? Gott, was willst du für mein Leben? Gott, was ist dein Plan? Gott, was hast du vor? Was ist Wahrheit? Wir stellen diese Fragen und dann verbringen wir doch die Zeit bei Facebook. Oder machen uns Gedanken über unnütze Dinge, verschwenden unsere Zeit, lassen uns ablenken von dem oder jenem. Und Gott kann die Wahrheit nicht sprechen, obwohl wir die richtige Frage zur richtigen Person gesprochen haben. Sein zweiter Fehler, er ließ zu, dass er sich vom Hören der Wahrheit ablenken ließ. Lieber Freund, liebe Freundin, hast du schon erlebt, dass du dich für die Wahrheit interessiert hast und eigentlich offen warst, aber dann doch Ablenkungen dazu geführt haben, dass du dich nicht weiter mit der Wahrheit beschäftigt hast? Der Satan ist ein Meister darin, uns abzulenken. Und wir müssen verstehen, wenn wir über Wahrheit stolpern, dürfen wir uns nicht ablenken. Wahrheit muss unsere oberste Priorität sein, egal wer draußen klopft, klingelt oder sonst Radau macht. Wahrheit muss unsere höchste Priorität sein. Sie aber bestanden darauf und sprachen, er wiegelt das ganze Volk auf. Zu diesem Zeitpunkt ist Pontius Pilatus schon klar, der Mann ist kein Massenmörder. Der Mann hat wahrscheinlich nicht mal eine Frau schlecht angeguckt. Der Mann ist so rein, so einen rein habe ich schon gar nicht gefunden. Weder in meiner Legion, noch in Rom, noch hier in Judäa. Also wenn irgendjemand unschuldig ist, dann der. Der Mann war nicht dumm, der hatte Menschenkenntnis, das war ein General. Aber sie sagen, nein, 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 der wiegelt das Volk auf, indem er ganz Judäa lehrt und angefangen in Galiläa. Was, Galiläa? Galiläa, Galiläa, Galiläa. Galiläa ist ja gar nicht mein Herrschaftsbereich, sagt Pontius Pilatus. Als er dieses Wort hört, sieht er einen Ausweg aus dem Dilemma. Er kann das Problem wegschieben. Da soll sich ein anderer drum kümmern, weil Galiläa habe ich ja gar nichts mit zu tun. Puh. Die Bibel sagt, als Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläa ist. Ist er wirklich ein Galiläa? Kommt er da? Kann man das im Pass nachlesen? Ja, tatsächlich, hier, der Pass, ja, da. Das ist Galiläa. Und als er hörte, dass er aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, soll sich der doch um das Problem kümmern, soll sich der doch mit diesen Juden abquälen, kann ich in Ruhe frühstücken. Verzeihung. In Lukas 23 und Vers 7, da heißt es, und als er hörte, dass er aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch selbst in Jerusalem war. Hat ihn einfach weggeschickt. Manchmal passiert es, dass wir richtige Entscheidungen verschieben. Weil wir gerade nicht das Gefühl haben, uns jetzt entscheiden zu wollen, sagen, jetzt ist gar nicht die Zeit, ich warte mal, bis ich mit meiner Schulausbildung fertig bin. Ich warte, bis sich meine Arbeitssituation geklärt hat. Ich muss mich erstmal um meine familiäre Situation kümmern, dann kann ich mich ja später immer noch entscheiden. Erstmal lebe ich mein Leben und dann kann ich ja, wenn ich dann zur Ruhe mich gesetzt habe, wenn ich ein Rentner bin, dann kann ich mich ja mit der Bibel beschäftigen, oder? Jetzt noch nicht. Nichts ist so gefährlich wie Entscheidungen verschieben, vermeiden, so drumherum zu gehen und sagen, bloß nicht den Konflikt suchen. Nun, Herodes freute sich sehr, jetzt kommt der Jesus zu Herodes, der freut sich, als er Jesus erblickte, endlich mal Jesus sehen. Und denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Also der Herodes sagt, wow, dieser Jesus, der kann doch Zeichen vollbringen, nicht wahr? Der kann doch die Toten lebendig machen, der kann die Blinden sehend machen, der kann alles Mögliche, der kann Wasser zu Traubensaft machen, nicht wahr? Dann können wir doch eine Party feiern. Mach mal ein Wunder, Jesus. Er legt ihm auch viele Fragen vor, hat vielleicht seine Bibel rausgenommen, er war ja König da auch und kannte sich wohl ein bisschen aus in der Bibel. Er sagt, hey, wie siehst du das hier? Wie stehst du dazu? Was glaubst du, wie die politische Situation sein wird? Stellt ihm Fragen über Fragen und Jesus antwortet wie viel. Das ist merkwürdig, oder? Jesus steht die ganze Zeit da und sagt gar nichts. Weiß jemand warum? Dieser Herodes hatte seine Chance schon längst gehabt. Einige Jahre zuvor stand an gleicher Stelle ein Mann namens Johannes der Täufer und hat genau das gepredigt, was Jesus auch gepredigt hat. Und der Herodes fand das schon gut. Der war davon angetan. Aber als er auf einem Fest einen ganz dummen Eid geschworen hat, war er aufgrund seiner Schwachheit, aufgrund des Gruppendruckes, lieber bereit, seinen Prediger, seinen Lieblingsprediger, den Kopf abzuschlagen, als für die Wahrheit einzustehen. Und Jesus sagt, ich habe dir nichts mehr zu sagen. Du hast dich schon entschieden. Merken wir uns das. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hat anlegen lassen, wieder zu Pilatus zurück. Und der wird sich jetzt gefreut haben, oder? Der war schon vielleicht gerade beim Frühstücken und hat sich darüber gefreut, wie klug und brillant er das gelöst hat, mit welcher Diplomatie, nicht wahr? Hat vielleicht gerade noch die Beziehung zu Herodes verbessert, weil der sich ja gefreut hat. Und beglückwünscht sich seiner großen Strategie und da kommt er wieder an. Der Jesus, wie habt ihr das Problem nicht gelöst? Und die Juden sagen, nee, der hat nicht mal geantwortet, der hat nichts gesagt. Wie soll man jemanden verurteilen, wenn er sich nicht mehr verteidigt? Übrigens, die Bibel sagt, an demselben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander. Sie waren einander zuvor Feind gewesen. Es ist interessant, dass bei der Kreuzigung Jesu die größten Feinde Freunde geworden sind. Bei der Kreuzigung Jesu sind Pilatus und Herodes Freunde geworden. Dort sind die Sadduzäer und die Pharisäer, die sich vorher und hinterher immer die Köpfe eingeschlagen haben über jede theologische Frage. Dort waren sie Freunde. Die Römer und die Juden wurden an jenem Tag Freunde. Und das hilft mir zu verstehen, wie am Ende der Zeit alle Nationen sich gegen Christus versammeln werden. Die Amerikaner mit den Iranern, mit den Nordkoreanern, mit den Afrikanern, alle zusammen, auch wenn sie sich jetzt Feind sind. Sie werden sich verbünden gegen Christus. Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen. Und er sagt, ich möchte jetzt wirklich wissen, was ist hier los? Und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Mann zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig, also als sei das ein Aufwiegler, ein Revolutionär. Und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesem Mann keine Schuld gefunden, deswegen ihren Anklag. Also mit anderen Worten, da ist nichts. Pontius Pilatus weiß, Jesus sagt die Wahrheit und vielleicht vermutet er auch schon, dass da mehr hinter dieser Person ist, als nur ein einfacher Mensch. Aber auch Herodes konnte es nicht. Also jetzt ist es doch wirklich offensichtlich. Es gibt mittlerweile faktische Beweise, dass das mit Jesus, was man dem Jesus vorwirft, falsch ist. Es gibt gute Gründe, jetzt an Jesus zu glauben. Es gibt gute Gründe, sich für Jesus zu entscheiden. Ich habe ihn zu ihm gesandt und siehe, es ist nichts von ihm verübt worden, was des Todes würdig wäre. Jetzt ist es nicht nur Emotion, jetzt ist es auch intellektuelles Wissen. In dieser Frage für Jesus oder gegen Jesus müsste ich mich für Jesus entscheiden, oder? Für Jesus. Moment mal. Wenn jemand nichts getan hat, was müsste man tun mit ihm? Freilassen, oder? Das wäre heute so und das war theoretisch auch in Rom so. Wenn jemand nichts getan hat, muss er freigelassen werden. Aber Pontius Pilatus sagt, darum, weil er nichts getan hat, will ich was tun lassen. Ihn züchtigen und dann freilassen. Er hat zwar nur die Freiheit verdient, aber ich will es nicht mit euch mir verscherzen. Und damit ihr auch zufrieden seid, so eine Art Kompromiss, so eine Win-Win-Situation. Jesus behält sein Leben und ihr verliert nicht euer Gesicht. Ich lasse ihn schlagen. Ja, seid ihr zufrieden? Dann ist doch für beide Seiten, nicht wahr, gedient. Ja, er behält sein Leben, ihr kriegt doch ein bisschen Blut zu sehen. Passt doch, oder? Ein typischer Politiker, oder? Wenn wir anfangen, in unserem Leben politisch zu denken, werden wir früher oder später die Wahrheit kreuzigen. Der Pontius Pilatus war kein böser, hinterträchtiger Mann. Der hatte Menschenkenntnis. Der war schon durchaus aufrichtig. Aber Pontius Pilatus, als er über die Wahrheit stolperte, sprang auf, versuchte sich abzuklopfen und so zu tun, als wäre nichts passiert. So, als hätte er mit der Sache doch nichts zu tun. Als wäre er nicht schuld, wenn er sich gegen Jesus entscheiden müsste. Er hatte nicht genug Mut, sich für Jesus zu entscheiden, aber er hatte auch Angst vor der Konsequenz, den unschuldigen Jesus abzulehnen. Wie viele von uns wissen ganz genau tief in unserem Herzen, dass Jesus Christus ein Guter war. Jemand, für den es sich lohnt, sein Leben zu geben. Die davor zurückschrecken, offen gegen Jesus zu sprechen, aber gleichzeitig vielleicht noch nicht den Mut gehabt haben, für Jesus ganz einzustehen. Er hat versucht, Menschen zu gefallen, statt Gott zu gefallen. Wie oft geschieht es, dass wir in unserem Leben denken, oh, wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide, was werden meine Eltern sagen? Was werden meine Freunde sagen? Was werden meine Nachbarn sagen? Ich warte lieber, bis auch mein Freund das so sieht. Dann werde ich mich für Jesus entscheiden. Ich warte, bis meine Eltern das akzeptieren. Dann werde ich mich für Jesus entscheiden. Lieber Freund, liebe Freundin, mach niemals diesen Fehler. Ehre Vater und Mutter, ehre deinen Freund, deine Freundin, wen auch immer. Aber Jesus hat höhere Priorität. Deine Eltern, deine Freunde, deine Bekannten, niemand ist für dich gestorben. Niemand hat dich geschaffen. Und niemand erhält jetzt gerade dein Leben von denen. All das macht nur Jesus. Jesus hat uns geschaffen, er hält unser Leben, er ist für uns gestorben, er wird für uns wiederkommen, er will uns ewiges Leben geben. Eine Entscheidung für ihn ist höchste Priorität. Aber Pilatus versuchte Menschen zu gefallen, anstatt Gott. Und so suchte einen anderen Ausweg. Er sagt, ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da haben wir noch diese Tradition und dann nutzen wir einfach die. Ja? Finden wir einen Weg und dann wird er freigelassen. Dann sieht es so aus, als ob er ein Verbrecher wäre, aber wir bestrafen ihn nicht. Passt doch, oder? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht dies, nicht Jesus, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Jetzt merkt der Pilatus, also das ist keine... Hier geht es nicht mehr um Sachverstand, hier geht es nicht mehr um Pro und Contra, hier ist ein anderer Geist. Wer in der Welt würde öffentlich fordern, einen Mörder freizulassen, nur um einen Unschuldigen umzubringen? Die bringen sich ja selbst in Gefahr. Übrigens, wer sich gegen Jesus entscheidet sich immer für einen Mörder. Weil in Wirklichkeit gibt es nur die beiden Optionen, nämlich Jesus und den Mörder. Wer war der erste Menschenmörder? Satan. Die Bibel sagt, er war ein Menschenmörder von Anfang an. Übrigens, wissen Sie, was Barabbas heißt auf Deutsch? Hat zwei Worte, Bar und Abbas. Und heißt übersetzt, Sohn des Vaters. An jenem frühen Morgen hatten die Menschen die Wahl zwischen dem Sohn des Vaters und dem Sohn des Vaters. Den Sohn des wirklichen Vaters, Jesus Christus, und einer, der nur hieß Sohn des Vaters und in Wirklichkeit ein Menschenmörder war. Das ist ganz interessant, auch im Kontext der Endzeitereignisse, wo die Welt noch einmal entscheiden darf zwischen einem Christus und einem anderen Christus, einem falsch in einem Antichristus. Und die Menge will den Mörder anstatt die Wahrheit. Ich kann Ihnen nicht bis ins Letzte erklären, warum, aber so viele Menschen möchten lieber den Tod als das Leben. Wenn Jesus wiederkommt, werden Menschen schreien, Berge fallen auf uns, wir möchten lieber sterben als Jesus sehen. Sünde ist etwas Abnormales. Es führt dazu, dass wir die abnormalsten Entscheidungen fällen. Pontius Pilatus sieht, er muss jetzt wirklich hier ein Urteil fällen. Er setzt sich auf den Richterstuhl und sandte, und als das passiert, kommt seine Frau zu ihm. Gott hat wirklich versucht, ihn zu retten. Nicht nur hat Gott seinen Sohn direkt ihn vor die Nase platziert. Also wenig Menschen haben Jesus so hautnah vor Augen gehabt wie Pontius Pilatus. Wir müssen ja zu einem Vortrag gehen, um Jesus kennenzulernen vielleicht. Oder ein Internet anschauen, die Bibel lesen, nicht wahr? Aber um Pontius Pilatus zu retten, hat Gott seinen Sohn gesandt und ihn mitten in seine Wohnung gestellt. Und als das noch nicht ausgereicht hat, hatte die Frau des Pontius Pilatus, übrigens immer eine gute Strategie, wenn man den Mann nicht überzeugen kann, sollte man mit der Frau sprechen, nicht wahr? Und Gott kennt diese Strategie und sagt, okay, vielleicht ist der Mann so widerspenstig, seine Frau wird ihn vielleicht überzeugen und sendet der Frau einen Traum, übrigens noch bevor der Pontius Pilatus überhaupt weiß, dass er Jesus mal treffen wird. Gott sorgt schon vor, sendet diesen Traum schon vorher, damit sie dann zum richtigen Zeitpunkt kommen kann und sagt, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Der Pontius Pilatus hat jetzt viele Beweise. Er hat das Wort Jesu, er hat den faktischen Beweis, dass da nichts vorliegt, das sogar bestätigt ist von anderen, von Herodes, sogar von seinem Feind. Er hat den Beweis durch so eine Art, jetzt würde ich fast sagen Geisterweissagung, durch einen Traum. Was braucht es noch an Beweisen? Um einfach die auf der Hand liegende Entscheidung auch wirklich zu fällen. Viele von uns, die wir hier sitzen oder zuschauen, haben die Wahrheit schon lange verstanden. Es ist nicht so schwer, die Wahrheit zu verstehen. Sie ist nicht so hochintellektuell, dass man studiert haben muss, um zu wissen, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist einfach. Was schwer ist, ist sie anzunehmen. Weil wir sehen die Konsequenzen. Wir sehen, was das vielleicht bedeutet für unsere Beziehung. Wir sehen, was das vielleicht nach sich ziehen könnte. Und so zieht Gott alle Register im Leben von Pontius Pilatus, um ihm zu helfen, die richtige Entscheidung zu fällen, nämlich für Jesus und nicht gegen ihn. Aber all das hilft nichts. Er will die Entscheidung anderen überlassen. Obwohl er General war und Statthalter, das ist doch der sagt, wo es lang geht, oder? Das ist doch das Alpha-Tier. Hat er in der entscheidenden Frage seines Lebens nicht den Mumm gehabt, die richtige Entscheidung zu fällen. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln, gegen sein Gewissen, gegen seine Überzeugung. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um. Und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn ins Gesicht. Wie fühlt man sich als Mensch? Wenn man genau weiß, den ich jetzt schlage und anspucke, der ist total unschuldig. Irgendwo ganz, ganz tief, auch bei einem, ich bin mir sicher, auch bei einem abgestumpften Soldaten, irgendwo ganz tief, löst das doch was aus. Eine Art Selbstverachtung. Und da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Das muss er dir noch nicht erklären. Das Einzige, was er sagen muss, er ist unschuldig, du darfst gehen, Jesus. Aber aus irgendeinem Grund schafft er es nicht, über diese Schwelle zu gehen, weil er Angst vor den Menschen hat. Und wie ein Kaninchen vor der Schlange bleibt er einfach stehen und tut nicht das Offensichtliche und das Richtige, sondern versucht irgendwie, die Erlaubnis von anderen Menschen zu bekommen, das zu tun, was er schon längst hätte tun sollen. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel und man kann fast die Emotionalität spüren in seinen Worten, wenn er sagt, seht, welch ein Mensch. Stell dir vor, er spricht das mit einer ganz melodiösen Stimme, wie diese großen Evangelisten, die sagen, Jesus Christus, der für uns gestorben ist, nicht wahr? Die Dornenkrone. Das hat ihn wahrscheinlich emotional ergriffen mittlerweile. Er weiß es, er ist überzeugt, er ist emotional auf der richtigen Seite und trotzdem fällt er nicht die Entscheidung. Seht, welch ein Mensch. aber die wollen gar nicht sehen. Es gibt Menschen, die geben alles dafür, um Jesus anderen zu präsentieren und haben sich selbst nicht mal für Jesus entschieden. Ganz. Sind begeistert von Jesus, können über ihn reden, zu ihm beten, aber sie haben sich niemals ganz für Jesus entschieden. Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihren hin und kreuzigt ihn. Grund? Denn ich finde keine Schuld an ihm. Heißt auf Deutsch, das ist ein Urteil. Die hätten ihn niemals kreuzigen können, wenn er es nicht gesagt hätte. Er sagt auf Deutsch, ich spreche Jesus schuldig, weil ich keine Schuld an ihm finde. Wie viele von uns sagen, ich weiß ganz genau, der Sabbat ist der richtige Tag, aber irgendwie kann ich ihn nicht halten, ich bleibe beim Sonntag. Wie viele von uns sagen, ich weiß ganz genau, Jesus ist mein Erlöser, aber ich habe Angst, dass meine Eltern da was dagegen haben und deswegen warte ich noch. Wie viele von uns sagen vielleicht, ich weiß schon längst, ich müsste mich taufen lassen, aber dann hätte ich Probleme mit meinem Ehepartner. Ich warte noch ein bisschen. Die Juden antworten ihm, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Und jetzt zieht Gott das letzte Register, das allerletzte Register. Er benutzt jetzt sogar die Juden. Er lässt durch die Juden Pontius Pilatus wissen, pass auf, was du tust, denn dieser Mensch ist nicht nur ein Mensch. Und als er hört, dass der sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat, jetzt, die Juden glauben nicht, dass es Gottes Sohn ist. Sie sagen nur, ja, der hat behauptet, er ist Gottes Sohn. Aber Pontius Pilatus weiß ja, das sind die Lügner und er spricht die Wahrheit. Und wenn Jesus gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist, vielleicht ist da ja was dran. Und jetzt fängt er an zu zittern. Jetzt fängt er an zu zittern. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Jener General, der gegen die Germanen im Teutonischen Wald oder wo auch immer gekämpft hat und gesagt hat, kein Problem, nicht wahr? Ich schlag sie alle links und rechts. Fängt an, mit den Knien zu zittern, als ihm bewusst ist, wer Jesus Christus wirklich ist. Und er geht nochmal zu ihm zurück. Und er ging hinein in das Prätorium und sprach zu Jesus, woher bist du? Bist du wirklich aus Galiläa? Woher bist du wirklich? Von welchem Stern bist du gekommen? Ich kann mir vorstellen, das war eine unfassbare Spannung zwischen den beiden. Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Das haben wir schon mal gelesen heute, oder? Schon mal hatte Jesus keine Antwort gegeben einer Person, die zu weit gegangen war. Jesus hätte die Frage beantworten können, sagen können, ich bin da und da und da und da, da wohne ich, so sieht es im himmlischen Heiligtum aus, er hätte es beschreiben können. Er gab ihm keine Antwort. Und dann ist Pilatus fast verzweifelt und sagt, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus! Und man spürt hier zwei Dinge. Man spürt diesen Willen, ihn eigentlich freilassen zu wollen, aber gleichzeitig immer noch das Verständnis, ich habe die Kontrolle. Du, Jesus, bist unter meiner Kontrolle. Weißt du das nicht? Jetzt muss ich das wirklich ausmachen. Wir wollen uns nicht ablenken lassen. Weißt du nicht, dass ich über dich bestimmen kann? Und das war das Problem des Pilatus. Er war nicht bereit, sein eigenes Ich aufzugeben. Wenn er das gemacht hätte, hätte es ihn nicht mal gestört, was seine Freunde sagen, was seine Arbeitskollegen sagen. Das eigentliche Problem war das eigene Ich. Und Jesus sagt ihm das, weil er noch Hoffnung sieht. Er sagt, Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mir dir ausliefert, größere Schuld. Alles, was du hast, Pilatus, kommt von Gott. Da war schon der Nebukadnezar fast dran verzweifelt, dass der Daniel ihm immer gesagt hat, pass mal auf, du bist der König der Welt, aber du hast es von Gott. Und als er das nicht sehen wollte, dann hat er 7 Jahre lang ins Gras gebissen, und zwar buchstäblich. Aber Nebukadnezar hat sich letztendlich bekehrt. Pontius Pilatus nicht. Er hat ständig versucht, irgendwie drumherum zu kommen, um diese eine Entscheidung für Christus, die so auf der Hand lag. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Jetzt war er sich absolut sicher und jetzt wollte er auch, aber jetzt hatte er aufgrund seiner Entscheidung vorher das Netz schon so sehr gebunden, dass er jetzt über seine eigenen Fallen stolpert. Jetzt hat er sich entschieden, ich gehe jetzt da raus und sag, ich lasse ihn frei. Geht raus. Geht raus, sagt es und die schreien ihm mit einer Wand zurück, wenn du das tust, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Und der ganze Mut, den er zusammengenommen hatte, sagt, jetzt tue ich's, fällt in sich zusammen. Denn wenn du kein Freund des Kaisers bist, dann bist du des Todes. Da hilft auch nicht die Tochter vom Kaiser als Ehefrau. Und jetzt überlegt er, wenn ich das mache, bin ich meinen Job los, vielleicht mein Leben los, meine Familie los. Manchmal geschieht es in unserem Leben, dass wir eine Entscheidung fällen wollen und wir sagen so, jetzt treffe ich die Entscheidung und dann kommt der Satan mit einer Sache und wir kippen wieder um. Eine Entscheidung für Christus muss eine beständige Entscheidung sein. Eine, die bleibt. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte Jesus hinaus, setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch, aber Gabata, jetzt wird es offiziell. Es war aber Rüsttag für das Passa, es war um die 6. Stunde, es war 6 Uhr morgens. Alles, was vorher geschehen ist, war noch davor. Wahrscheinlich um 4 Uhr morgens aufgewacht oder so. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Am Anfang hat er die Frage gestellt, oder? Bist du der König der Juden? Jetzt ist er überzeugt. Er weiß, das ist der König der Juden. Es ist die Wahrheit. Er hat keinen Zweifel. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Jetzt, wenn jemand fragt, euren König soll ihn kreuzigen, wer hat dann die Entscheidung gemacht? Die anderen. Er übergibt förmlich seine eigene, ihm gegebene Entscheidungsgewalt anderen. Liebe Freunde, wir verstehen nicht die Macht des Willens, die Macht der Entscheidung. Pontius Pilatus hat diese Macht nicht verstanden. Die obersten Priester antworten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Wenn du noch einen anderen König hast, dann sind wir Kaiser treuer als du, obwohl wir die Juden sind und du der Kaiser. Der Kaiser so, Schwiegersohn, nicht wahr? Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihn, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Sein Gewissen war in Flammen. Und er hat alles getan, um das irgendwie gut zu machen. Hat Hände gewaschen, nicht wahr? Gibt die berühmte Geschichte, nicht wahr? Seine Hände in Unschuld waschen, wollte das deutlich machen. Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Aber wissen wir was? Jesus Christus ist gestorben wegen vielen Sünden. Aber die Sünde, die ihn buchstäblich ans Kreuz gebracht hat, war nicht die Sünde des Ehebruchs. Nicht die Sünde des Mordes, sondern die Sünde, eine wahre Entscheidung, die man hätte fällen müssen, nicht gefällt zu haben. Das hat Jesus buchstäblich ans Kreuz gebracht, oder? Er hat das Weltliche mehr geschätzt als das Himmlische. Wie viele von uns, wenn wir sehen, dass eine Wahrheit unseren Weg kreuzt, überlegen, was das für unser weltliches Wohl bedeutet. Wir sehen, der Sabbat ist der wahre Ruhetag und wir überlegen, was passiert, wenn ich meine Arbeit verliere. Das sind die Fragen des Lebens. Lassen Sie uns nicht, wenn wir die Wahrheit stolpern, so tun, als wäre es nicht geschehen. Lassen Sie uns nicht die Fehler von Pontius Pilatus wiederholen. Jesus Christus hing am Kreuz. Und Pontius Pilatus hat sogar sein eigenes Glaubensbekenntnis obendran geschrieben, das ist der König der Juden. So als könnte das irgendwie noch verdecken, dass er derjenige war, der wider besseres Wissen ihn dorthin gebracht hat. Könnte es sein, dass das, was Jesus am meisten wehtut, nicht die Morde, die Vergewaltigung und all die Dinge sind, sondern wenn Menschen die Wahrheit kennen und wissen, dass die Wahrheit ist und wissen, dass Jesus ihr Schöpfer und Erlöser ist, sich trotzdem nicht für ihn entscheiden, obwohl es dafür nicht mal einen Grund gibt. Es ist die dritttraurigste Geschichte der Bibel. Warum treffen Menschen falsche Entscheidungen? Sie widersetzen sich dem Wirken des Heiligen Geistes. Sie lassen sich von der Wahrheit ablenken. Sie vermeiden es, eine richtige Entscheidung zu fällen. Sie versuchen, lieber Menschen zu gefallen als Gott. Sie lassen andere Entscheidungen fallen, die sie selbst treffen müssen. Sie schätzen das Weltliche höher als das Himmlische. Heute Abend möchte ich dich, lieber Freund, liebe Freundin, aufrufen, nicht danach zu handeln. Denn die erste traurige Geschichte, die traurigste Geschichte, an der können wir nichts ändern. Und an der zweittraurigsten Geschichte, dass aufgrund jenes Sündenfalls Jesus sterben musste, daran können wir auch nichts ändern. Aber wir können unserem Leben aus der dritttraurigsten Geschichte sozusagen die drittfröhlichste Geschichte machen, wenn wir genau das Gegenteil tun von Pontius Pilatus. Oder, anders ausgedrückt, das tun, oder wir sind 5 Minuten am Ende, das, was ein römischer Soldat getan hat, der unter Pontius Pilatus gedient hat, der genauso wie Pontius Pilatus daran beteiligt war, Jesus die Dornenkrone aufzudrücken, ihn zu quälen, ihn zu bespucken. Ein Soldat, der genauso wenig von der Bibel wusste und von Religion Ahnung hatte, aber der, als er am Kreuz stand, Folgendes sagte: Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Ein Urteil, zu dem sich Pontius Pilatus nie ganz hat durchringen lassen können. Er sagt nur: Ich finde keine Schuld, deswegen verurteile ich ihn. Hätte er gesagt, er ist gerecht, dann wäre das ein Rechtsurteil gewesen, er hätte freigelassen werden müssen. Jener Hauptmann sagt am Kreuz: Dieser Mann, Jesus Christus, war gerecht. Und es zerreißt ihm das Herz. Und als er Jesus dort sieht, erkennt er etwas, was Pontius Pilatus auch hätte erkennen können, aber letztlich nie ganz erkannt hat, weil er aufgrund seiner Willensschwäche das nicht erkennen wollte. Er sagt nicht nur, dieser Mensch war gerecht, sondern er sagt auch, als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich und sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Am Kreuz hat ein einfacher Römer, der kaum was von der Bibel wusste, geschweige denn von Prophetie oder so, durch das Betrachten von Jesus am Kreuz eine Entscheidung gefällt: Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist gerecht, ich entscheide mich für Jesus als meinen Erlöser. Hören möchten wir noch einmal die Gelegenheit geben, heute Abend eine Entscheidung zu fällen. Und zwar eine Entscheidung, die nicht so ist wie die von Pontius Pilatus. Während die Karten jetzt ausgeteilt werden, möchten wir noch einmal diese Entscheidung heute hier kundtun. Während die Karten jetzt ausgeteilt werden, gibt es diese 4 Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Ich wünsche mir eine engere Beziehung zu Gott. Vielleicht gibt es jemanden von uns, der schon Jesus gut kennt, aber merkt, es gibt da bestimmte Dinge, wo ich in bestimmten Bereichen meines Lebens, das heißt im Lebensstil, in bestimmten anderen Fragen, noch nicht wirklich Jesus nachfolge. Wo ich mich wie Pilatus mehr vom Gruppendruck beeindrucken lasse oder von anderen Dingen. Vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, ich möchte mein Leben ganz Gott übergeben. Ich möchte die richtige Entscheidung fällen und ich bin felsenfest überzeugt, dass Jesus das segnen wird. Und vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich möchte nach biblischem Vorbild getauft werden. Letzte Woche haben wir über die Taufe gesprochen. Und vielleicht gab es jemanden, der mit sich gekämpft hat und aufgrund bestimmter Prinzipien, die wir gerade angeschaut haben, sich nicht entschieden hat oder gewartet hat, gesagt hat, vielleicht kommt eine bessere Zeit. Aber heute, lieber Freund, liebe Freundin, siehst du, die beste Zeit ist heute. Lasst uns nicht, liebe Freunde, den Fehler von Pontius Pilatus wiederholen. Und wenn Sie live, die Sie zuschauen, den Wunsch haben, getauft zu werden, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail unter antworten@juelmediatv.de und wir helfen Ihnen gerne, dann auch diese Entscheidung weiter zu verfolgen. Die 4. Möglichkeit ist, ich habe mich von Gott entfernt und sehne mich nach einem Neuanfang. Vielleicht haben sich solche Prinzipien, wie Pontius Pilatus sie im Leben angewendet hat, in unser Leben hineingeschlichen, vielleicht fast unbemerkt. Dass wir das Weltliche höher schätzen als das Himmlische. Oder dass wir richtige Entscheidungen vermeiden. Und wir sagen heute, ich möchte von vorne anfangen. Ich möchte noch einmal wieder auf den richtigen Weg zurückgehen. Ich möchte die Gnade Jesu in Anspruch nehmen. So wie jener Hauptmann, der mit dem, was er hatte, zu Jesus kam und sagte, du bist gerecht, du bist der Sohn Gottes. Lange schon steht Jesus vor deiner Tür. Was immer du angekreuzt hast, ob es eine enge Beziehung zu Jesus ist, ein ganzes Leben mit Gott zu leben, dich taufen zu lassen oder auch neu mit Gott anzufangen, wisse, dass Gott deine Entscheidung segnet. Jesus Christus hat alles gegeben für dich. Und warum um alles in der Welt wollen wir diese Fehler von Pontius Pilatus wiederholen? Und zum Abschluss möchte ich uns fragen, wer von uns möchte sich vornehmen, Jesus im Leben ganz zu folgen, koste es, was es wolle? Wenn das unser Wunsch ist, lade ich uns ein, gemeinsam aufzustehen. Und bevor wir dann beim Rausgehen die Karten abgeben können. Und bitte stellen Sie sicher oder lass uns sicherstellen, dass wir alle unseren Namen draufgeschrieben haben. Wir haben letzte Woche 2 Taufentscheidungen auf Karten gehabt ohne Namen. Und diese Taufentscheidung möchten wir nicht verloren gehen lassen. Also wenn jemand heute dabei ist, bitte, bitte sagt uns doch einfach, wer ihr seid, damit wir uns mitfreuen können und mithelfen können. Und wenn es jemanden gibt, der heute gesagt hat, ich möchte mich taufen lassen. Ich denke, die Zeit ist reif. Dann möchte ich wie das letzte Mal einfach die Gelegenheit noch nutzen, am Ende dieses Vortrages, dass wir gemeinsam hier vorne für diese lebensverändernde Entscheidung beten. Wenn es uns jemanden gibt, der gesagt, diese Entscheidung habe ich heute gefällt oder auch das letzte Mal, und ich weiß, einige haben letztes Mal die Entscheidung gefällt, sind nicht nach vorne gekommen, weil sie vielleicht nicht getraut haben. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 7 Entscheidungen für die Taufe schon. Wenn jemand heute davon dabei ist, dann lade ich ihn ein, auch jetzt hier zu mir nach vorne zu kommen, noch für ein Abschlussgebet. Wenn es jemanden gibt, dann lade ich ihn ein, hier nach vorne zu kommen. Gibt es jemanden, der sagt, ich habe diese Entscheidung gefällt? Ich weiß, der Erste zu kommen ist immer schwierig. Ich bin ja schon mal da, nicht wahr? Sie sind nicht alleine. Gibt es jemanden, der sagt, ich habe diese Entscheidung heute gefällt und ich möchte getauft werden? Ich glaube, es ist an der Zeit, nicht länger wie Pontius Pilatus, das hinauszuzögern. Ich habe die Wahrheit verstanden und ich möchte getauft werden. Gibt es jemanden, der diesen Wunsch hat? Dann lade ich ihn ein, hier einfach nach vorne zu kommen, zu mir. Amen. Komm, mein Bruder. Gott segne dich. Gibt es noch jemanden, der sagt, okay, jetzt habe ich Mut. Er sagt, ich habe diesen Wunsch tief im Herzen. Jemand vielleicht auch, der letztes Mal das schon angekreuzt hat und sagt, ich möchte einfach noch mal öffentlich sagen, ja, hier stehe ich. Die beiden, die letztes Mal nach vorne gekommen sind, die sind heute leider nicht da, sonst hätte ich sie schon nach vorne gerufen. Also jemand sagt, ich habe mich letztes Mal dafür entschieden, aber ich war noch nicht für ein besonderes Gebet vorne, dann wollen wir ihn ja nicht alleine stehen lassen, oder? Gibt es also noch jemand, der sagt, ich habe diese Entscheidung gefällt oder vielleicht auch jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber doch spürst du das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir haben gelernt, wenn der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, dann wollen wir nicht wieder widerspenstig sein, nicht wahr? Und der Jesus hat auch mehrmals dem Pontius Pilatus eine Chance gegeben, deswegen wollen wir noch eine Chance geben. Also wenn jemand sagt, ich möchte diese Entscheidung fällen, ich bin noch nicht biblisch getauft und ich habe mich noch nicht der Gemeinde Gottes ganz angeschlossen, ich möchte diesen Schritt tun, dann lade ich uns ein, hier nach vorne zu kommen, um das zu besiegeln. Gibt es noch jemanden, der diesen Wunsch hat? Dann warten wir noch einen ganz kleinen Moment, weil es könnte sein, dass jemand jetzt gerade in seinem Herzen ein bisschen so hin und her gezogen ist, nicht wahr? Und ich kann das gut nachvollziehen. Wir haben ja gerade eine ganze Geschichte von jemandem gehabt, der auch so hin und her gezogen war. Aber wenn wir irgendetwas gelernt haben mit der Geschichte, es lohnt sich nicht, der Kraft nachzugeben, die zurückzieht. Es lohnt sich, der Kraft nachzugeben, die vorwärts drückt, die sagt, ja, entscheide ich für Jesus. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte mich der Gemeinde Gottes anschließen. Ich habe mich noch nicht in die Gemeinde Gottes öffentlich taufen lassen. Ich möchte das tun. Ich möchte es öffentlich bekennen. Dann lade ich ihn jetzt nach vorne ein, das noch zu tun. Und wenn jemand beim Livestream auch diese Entscheidung fällt, nicht vergessen, auf antworten@diolmediatv.de. Freuen wir uns über jede Nachricht, über jeden Hinweis, egal wo Sie her sind, ob aus Stuttgart oder Borneo. Wir finden jemanden, der Ihnen helfen kann an der Taufvorbereitung. Und das ist jetzt der letzte Aufruf. Der Vortrag ist jetzt wirklich zu Ende. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte das öffentlich kundtun, ich möchte getauft werden? Gibt es noch jemanden? Wenn Sie sich nicht trauen und das vielleicht nur angekreuzt haben, dann segnet Gott diese Entscheidung ganz genau. Aber es ist ein Segen darin, auch das öffentlich zu bekennen. Und gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte meine öffentliche Taufe in Gottes Gemeinde kundtun? Dann wollen wir gemeinsam niederknien und Gott bitten, dass er diese Entscheidung segnet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass dein Wort heute Abend zu uns gesprochen hat. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen von uns berührt hast, dass wir uns alle irgendwo in dieser Geschichte wiedererkannt haben, bei dem einen Prinzip oder dem anderen Prinzip, weil wir alle schon so gehandelt haben wie Pontius Pilatus. Doch heute wollen wir sagen, dass wir damit aufhören wollen. Wir wollen nicht die dritttraurigste Geschichte in unserem Leben wiederholen. Denn während die traurigste und die zweittraurigste außerhalb unseres Bereiches ist, können wir die dritttraurigste beeinflussen. Es ist unsere Entscheidung für dich. Und nichts wäre so traurig, als wenn wir die Wahrheit nicht annehmen, obwohl sie so klar und so einfach vor uns gestanden hat. Ich möchte dir ganz besonders danken für meinen lieben Bruder, dass er diesen Mut gehabt hat, diese Entscheidung, die ein großer römischer General nicht gehabt hat, dass er den Mut hat, sich für dich zu entscheiden. Und du wirst ihn segnen und dafür danken wir dir jetzt schon. Wir möchten dich bitten, dass du seine Entscheidung besiegelst und dass du von jetzt an in einer ganz besonderen Art und Weise sein Herz auf dich lenkst, dass seine Gedanken, seine Worte, seine Taten immer mehr dir ähnlich werden. Wir danken dir, dass du ihm Zeit geben wirst, all die Fragen beantwortet werden, die er haben mag, und dass du auch bei all denen bist, die jetzt vielleicht im Geheimen sich schon entschieden haben, vielleicht noch nicht sich ganz trauen, vielleicht auch erst fast überzeugt sind. So wie der Paulus einmal hören musste, dass er jemanden fast überzeugt hat. So bitten wir dich, dass du solchen Menschen jetzt hilfst, ganz überzeugt zu werden. Wenn dort Menschen im Livestream gewesen sind, die eine Entscheidung gefällt haben, dann segne sie ganz genauso. Egal wo oder wie. Du siehst ein jedes Herz, du siehst jeden Schritt in die richtige Richtung. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für all die Wahrheiten, die wir gelernt haben in diesem Seminar. Für all die Entscheidungen, die gefällt worden sind. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns auch weiterhin als unser Lehrer dienen wirst, dass du uns weiterhin helfen wirst, die Wahrheit besser zu verstehen. Dass wann immer wir über Wahrheit stolpern, wir nicht so tun, als ob wir es nicht mitbekommen hätten, sondern diese Wahrheit annehmen in unser Leben, weil es eine Kraft ist, die unser Leben zum Positiven verändert. Wir danken dir, dass wir mit dieser Kraft, mit der Wahrheit, mit dir, Herr Jesus Christus, in unserem Leben keine Angst haben brauchen, egal vor persönlichen Krisen oder vor den Weltkrisen, von denen wir heute früher schon gehört haben. Wir möchten dich bitten, dass du uns bewahrst. Wir möchten unser Leben in deine Hände legen, weil wir wissen, dass es nur dort sicher ist. Und danken dir für alles das, was du getan hast, was du jetzt gerade tust und was du auch in Zukunft für uns tun wirst. In deinem Namen, Herr Jesu, beten wir dieses Gebet. Amen.